Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken rund um das Thema Fürbitte mit euch teilen darf. Wir sind ja mitten in der Fastenzeit und diese Zeit vor Ostern, die Passionszeit, die soll ja auch eine Zeit der Besinnung sein. Besinnung auf das Wesentliche, auf Tod und Auferstehung von Jesus, aber auch eine Besinnung, vielleicht auch ein Hinterfragen unserer Lebensprioritäten jedes Jahr. Dass wir jedes Jahr in dieser Zeit darüber nachdenken, was sind denn unsere Gewohnheiten, die sich so eingeschlichen haben? Was sind vielleicht auch positive Traditionen, Gewohnheiten, die sich ausgeschlichen haben in den letzten Jahr? Eine Zeit der Reflexion, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und dazu passt ja das Thema Gebet wunderbar. Gebet in den unterschiedlichen Facetten, was wir in den letzten Wochen thematisiert haben. Und ich muss ja wahrscheinlich jetzt bei diesen ganzen Predigten nicht mehr sagen, dass Gebet wichtig ist. Es gibt ja jede Menge Aufforderungen in der Heiligen Schrift, zum Beispiel im 1. Petrus 4. Seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Und heute geht es, wie wir schon gehört haben, um Bitten und Fürbitte. Und seit einigen Jahren bewegt mich da ein Vers oder zwei Verse aus dem Brief von Paulus an Timotheus. Ich werde jetzt das Thema Gebet nicht in der ganzen Breite thematisieren, ich bitte um Verständnis, sondern einen gewissen Gebetsschwerpunkt aufzeigen, den Paulus an seinen Jünger Timotheus schreibt in diesem ersten Brief. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus spricht an dieser Stelle über eine gewisse Berufung, einen gewissen Auftrag an Timotheus als Gemeindeleiter für die Gemeinde in Ephesus. Das war er damals, dafür war er verantwortlich. Und er beschreibt, was das Wichtigste sein soll für ihn, für Timotheus als Gemeindeleiter. Soziales Engagement, Evangelisation, diakonisches Handeln, ist alles wichtig, aber offensichtlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, worauf Paulus mit seinen Worten vor allen Dingen Bezug nimmt, ist die Gemeinde zum Gebet anzuleiten. Vielleicht stutzen wir jetzt und denken, na, beten kann doch jeder. Muss man das extra betonen? Wären da nicht andere Dinge wichtiger? Beten ist doch nicht schwer, das kann doch wirklich jeder. Aber offensichtlich ist es wichtig für Paulus, für Gott in seinem Wort, uns immer wieder diese Priorität des Gebets vor Augen zu führen. Prioritäten setzen, das ist mein erster Punkt. Paulus setzt klare Prioritäten. Das Erste und Wichtigste, so wird es in der neuen Genfer Übersetzung übersetzt, das Erste und Wichtigste, eine gewisse Prioritätensetzung. Und wir merken dann, da geht es um mehr als ein obligatorisches Tischgebet. Das Erste am Tag und das Wichtigste des Tages ist Gebet. Ist es bei uns so? Ist es auch unsere Priorität? Es ist ja relativ leicht, mit der Frage nach Gebet jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil wer von uns könnte schon sagen, ich bete genug? Aber darum geht es mir jetzt nicht heute Morgen und es geht, glaube ich, auch Paulus nicht darum, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das Wort, das hier im Griechischen steht und das leider oft in unseren Bibeln mit Aufforderung oder Ermahnung übersetzt wird, das trägt gerade eben nicht diesen Charakter von der Zurechtweisung, sondern den Charakter einer Ermutigung. Paulus gebraucht an dieser Stelle ein griechisches Wort, das auch mit Trost, gutem Zureden, mit Ermutigung übersetzt werden kann. Es geht darum, dass wir motiviert werden, der Aufforderung zum Gebet auch tatsächlich zu folgen. Aber trotzdem darf natürlich auch mal ein Appell an unser Gewissen sein. Unser Gewissen darf schlagen, wenn wir das lesen und hören. Und wir können damit einfach neu dann eine gewisse Prioritätsliste unser Beten auf unserer Prioritätsliste weiter nach oben schieben. Der zweite Punkt, wie sollen wir beten? Also ich ermutige euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Was will uns Paulus mit dieser Aufzählung sagen? Zunächst mal, das steht tatsächlich alles in der Mehrzahl. Das ist also in dieser Elberfelder Bibel richtig wiedergegeben. Auch im Griechischen steht da alles in der Mehrzahl und das heißt ja dann viel, oft, intensiv beten. Vielleicht fühlen wir uns da jetzt gleich mal so zeitlich überfordert. Aber wir können ja mal unsere Fantasie ein bisschen anregen und überlegen, wie können wir denn ein bisschen mehr Gebet in unseren Alltag integrieren. Ganz organisch in unseren Tagesablauf. Und da kann dann zum Beispiel das Tischgebet schon noch wieder eine Rolle spielen, vielleicht auch eine andere als seither. Die Adelheid, meine Frau und ich, wir beten einmal am Tag, wenn wir zu Tisch beten, immer nach dem Gebetskalender von Open Doors für verfolgte Christen. Das ist für uns so ein Ritual, um das einfach in unseren Ablauf zu integrieren. Den gibt es in Papierform und elektronisch. Und wir sind dann einfach einmal am Tag dran an unseren verfolgten Geschwistern. Eine andere Idee, ich kann auf dem Weg zur Arbeit für meine Arbeitskollegen beten, für meine Firma, für meinen Chef, für meine Kunden. Dazu brauche ich gar nicht mehr Zeit. Brauche ich nur ein bisschen gedankliche Disziplin. Kann im Auto, in der S-Bahn, auf dem Fahrrad für mein berufliches, schulisches Umfeld, studentisches Umfeld beten. Oder wenn ich meine Firma betrete oder mein Notebook im Homeoffice aufklappe, dann kann ich meinen Arbeitskollegen segnen, mit dem ich vielleicht besondere Schwierigkeiten habe. Segnen ist ja nicht nur was für Pfarrer oder für den Gottesdienst, sondern jeder Christ ist zum Segnen berufen, so schreibt es Petrus in seinem ersten Brief im 3. Kapitel. So kann ich also meinen Arbeitskollegen segnen, meine Schulklasse, meinen Chef, meinen Lehrer, meine Nachbarn, Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das zeigt Wirkung. Vielleicht nicht über Nacht, vermutlich nicht über Nacht, aber wenn ich das kontinuierlich tue, dann geschieht Veränderung. Und wir sehen also auch, dass Paulus verschiedene Gebetsarten aufzählt. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Was könnte damit gemeint sein? Flehen ist natürlich intensives Beten. In großer Not oder wo mir Dinge ganz wichtig sind, dass ich flehentlich zu Gott komme. Gebete, vielleicht meint er damit vorformulierte Gebete, das gibt es ja in seinen Briefen, einige Gebetsformulierungen, die vermutlich in liturgischer Form damals in den Gottesdiensten vorkamen. Fürbitten, für Situationen, für Menschen, weg von mir sehen, auf andere, für andere beten und Danksagungen. Danken gehört bei Paulus immer als ganz wesentliche Sache zu seinem Gebetsleben dazu. Das betont er immer wieder, zum Beispiel im Philipperbrief, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Alle Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen. Immer auch überlegen, wofür kann ich dankbar sein? Paulus war durchdrungen von Dankbarkeit. Jeder seiner Briefe, bis auf einen, beginnt mit Dank für die Gemeinde, egal wie chaotisch es dann in dieser Gemeinde zuging. Dankbarkeit klärt unser Gebetsleben. Dankbarkeit reinigt unser Herz. Und Dankbarkeit fördert Zufriedenheit. Da gibt es ein ganz einfaches Experiment, dass ich jeden Tag 3, 4 oder 5 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar sein kann. Schon allein, dass wir in Deutschland leben, mit all den damit verbundenen Vorteilen, ist jeden Tag ein Grund zur Dankbarkeit. Und wenn wir das mal über einige Zeit machen, über einige Wochen, Monate tun, jeden Tag 3, 4, 5 Dinge aufschreiben, ich mache das jeden Morgen, wofür ich dankbar bin vom Tag zuvor, dann verändert es unser Herz. Dann kann das unseren Charakter verändern. Dann kann das Beziehungen zu Menschen verändern, Beziehungen innerhalb der Ehe, Beziehungen zu meinen Kindern, Nachbarn, Arbeitskollegen. Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel für positive Beziehungen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel für positiven Charakter, für positives Leben. Wir haben also diese Aufzählung von Paulus. Er will uns deutlich machen, Bedeutung, Intensität, Vielfalt des Gebetslebens, das will er uns da deutlich machen. Und dann die Frage, für wen sollen wir beten? Zum einen für alle Menschen, nicht nur bei mir selber bleiben, nicht nur für meine Familie, meine Kinder, meine Eltern beten, sondern darüber hinaus auch für andere. Und dann kommt im nächsten Vers eine Personengruppe in besonderer Weise in den Blick, die wir oft gar nicht so im Blick haben. Alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. So die Hoffnung für alle. Wörtlich Könige und Hochgestellte. Übertragen auf unsere Zeit alle Menschen, die in gesellschaftlicher Verantwortung stehen. Menschen, die Autorität, Verantwortung haben. Vielleicht kann man es auch so umschreiben, Menschen, die verantwortlich sind in unserer Stadt, in unserem Land, in der Welt. Oder noch weiter gefasst, meine Stadt, mein Land, die Krisen der Welt ins Gebet nehmen. Und das möchte ich im zweiten Teil meiner Predigt gern diese drei Teile entlang gehen und dabei auch ganz konkrete Beispiele erzählen. Gebet für die Stadt. Schon im Alten Testament gab es die Aufforderung, die meisten werden die kennen, dass die Israeliten, die in der Verbannung waren in Babylon, für diese feindliche Hauptstadt beten sollen. Für die Stadt, in die sie verschleppt wurden, sollten sie beten. Und dieses Gebet für die feindliche Stadt ist verbunden mit der Verheißung, wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Wenn die Israeliten aufgefordert wurden, für ihre Stadt zu beten, eine feindliche Stadt, um wie viel mehr sollten wir für unsere Stadt beten? Für Esslingen. In den letzten 4 Jahren, 4,5 Jahren waren die Adelheid und ich in Geildorf, 15.000 Einwohnerstadt südlich von Schwäbisch Hall. Im Winter sieht Geildorf so aus, genau. Vielleicht denken jetzt manche von euch, was erzählt er uns von Geildorf hier in Esslingen, spielt die Musik. Ja, das stimmt. Esslingen war ja auch im Mittelalter eine der wichtigsten Städte Deutschlands. Aber Geildorf war zu einer bestimmten Phase des Mittelalters auch eine wichtige Stadt. Warum? Weil der Mundschenk des deutschen Kaisers aus Geildorf kam. Und ich habe das gelernt, dass die Position des Mundschenks eine ganz bedeutende Position damals war. Heute ist Geildorf bekannt durch ein überregionales Bluesfestival, den jährlichen Motocross, ein wunderschönes Open-Air-Kino im Innenhof des Schlosses, aber auch durch ziemlich viele Casinos, Spielhallen. Geildorf hatte 6 Casinos, 6 Spielhallen, 3 in der Kernstadt und 3 in den Dörfern drumherum. Die Wettbüros kamen noch dazu. Das ist nicht schlecht für 15.000 Einwohner. Ich habe das mal hochgerechnet auf Esslingen. Das wird dann bedeuten, dass wir in Esslingen 36 Spielhallen hätten. Es ist also etwas ungewöhnlich und es fällt auf. Und damit ist natürlich auch manches Negative verbunden. Geldwäsche vermutlich, aber auch Spielsucht oder auf jeden Fall sinnlose Geldverschwendung. Und als wir uns dann so in diesem Ort orientiert haben und uns das aufgefallen ist, diese massive Präsenz von Spielhallen, dann haben wir in dem Stadtgebet, was es in Geildorf gibt, übergemeindliches Stadtgebet, haben wir dann doch angeregt, einfach mal dafür zu beten, dass das eine oder andere Casino schließen muss. Wir haben das dann getan, über Wochen, Monate hinweg, im Stadtgebet, in der Allianz Gebetswoche, bei anderen Gelegenheiten, und es hat sich
nichts getan. Über 3 Jahre hinweg hat sich nichts getan. Am Ende aber von diesem 3. Jahr stand dann plötzlich in der Zeitung, dass ein Casino schließt. Das größte Casino, das mitten in der Stadt war und das ein echter Schandfleck für die Stadt war. Das Casino schließt und es kam dort ein höherwertiges Burgerrestaurant rein. Und das Interessante war, der Pächter, der hat es monatelang versucht, in Schwäbisch Hall dieses Restaurant zu eröffnen und es hat einfach nicht geklappt. Alles hat sich zerschlagen und irgendwann mal hat er darüber nachgedacht und kam auf die Idee, doch in seiner Geburtsstadt Geildorf dann dieses Restaurant zu eröffnen. Er wollte seiner Geburtsstadt was Gutes tun, so hat er es dann in der Zeitung formuliert. Und als ich das gehört und gelesen habe, dann war ich richtig geflasht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man 3 Jahre um eine Sache betet und man denkt, da tut sich nichts. Wenn du Gebetsspaziergänge machst durch die Stadt während Corona, vor den Casinos gebetet und es tut sich scheinbar nichts und dann tritt nach 3 Jahren doch plötzlich Gottes Wirken aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt, das war eine unglaubliche Ermutigung. Und getoppt wurde das Ganze dann noch, dass in diesem Haus, in diesem Casino, das dann Restaurant wurde, 90 Jahre zuvor die Süddeutsche Gemeinschaft gegründet wurde, bei einer Evangelisation. Das war damals schon ein Restaurant mit großem Saal und da fanden Evangelisationen statt. Ich war ja da Gemeinschaftspastor in der Süddeutschen Gemeinschaft. Und das fand ich dann richtig bewegend, dass Gott quasi in unserem Jubiläumsjahr uns und der Stadt Geildorf ein Geschenk macht, dass dieses Casino verschwindet und dass dieser Teil der Innenstadt komplett neu aufgewertet wurde. Das Haus wurde renoviert, der Platz davor wurde verändert, positiv gestaltet. Das war ein richtiges Geburtstagsgeschenk. Und ich war so richtig begeistert über dieses Wirken Gottes. Ein Beispiel, was ausdauerndes Gebet für eine Stadt in übergemeindlicher Einheit bewirken kann. Und ich glaube, das ist natürlich auch in Esslingen möglich, weil Gott ist ja der Gleiche. Neulich kam mir beim Heimfahren vom Markt plötzlich komplett und überraschend ein Gedanke in den Sinn. Ich habe was ganz anderes gedacht und plötzlich war dieser Gedanke da, betet für die Leerstände der Läden in Esslingen. Eigentlich ein banaler Gedanke, könnte man auch von selber drauf kommen, aber ich bin bis dahin nicht drauf gekommen, dafür zu beten, dass Gott was tut, dass diese Leerstände verändert werden. 35% der Ladenflächen sind leer in Esslingen, habe ich in der Zwischenzeit erfahren. Und es wäre doch ein Punkt, dafür zu beten, dass sich da was tut. Dass man nicht nur nach der Stadt ruft, sondern dass sich tatsächlich vielleicht neue Läden in Esslingen ansiedeln. Neuer Einzelhandel nach Esslingen kommt. Mir geht es immer wieder so, wenn so ein Gedanke komplett quer kommt, wenn ich gerade was komplett anderes denke, dass ich dann oft feststelle, dieser Gedanke ist von Gott und ich lade euch ein, dafür mitzubeten, dass dieser hohe Prozentsatz an Leerständen sich füllt. Gebet für die Stadt, Gebet für das Land. Als Deutsche haben wir ja eine besondere Geschichte mit Gebet für das Land, die Geschichte des Mauerfalls, der Wiedervereinigung. Später haben die Machthaber der damaligen DDR gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, außer auf Kerzen und Gebete. Das wäre eine Predigt für sich, wie es zu diesem Zufall, in Anführungszeichen, des unblutigen Mauerfalls kam. Und ausgerechnet noch am 9.11.89, 9.11. das Schicksalsdatum der Deutschen. Aber das sprengt den zeitlichen Rahmen. Aber herzliche Einladung, während der Ostertag und dabei ist, zu dem Workshop zu kommen zum Thema Fürbitte für Politik, Gesellschaft und Welt. Aber trotzdem an dieser Stelle die Frage, beten wir für die Wahlen in diesem Jahr? Europawahl, Kommunalwahl in Esslingen am 9. Juni. Können wir uns vorstellen, dass Jesus da eingreift, wenn wir dafür beten? Nicht automatisch, vielleicht nach unserer politischen Meinung. Könnte ja sein, Gott hat eine andere politische Meinung, aber dass wir diese Wahlen im Gebet begleiten. Beten wir für die Wahlen im Herbst in Thüringen, Brandenburg, Sachsen. In alle 3 Bundesländer ist die AfD aktuell stabil die stärkste Partei seit Monaten. Nur ein kleiner Blick nach Thüringen. Ihr seht, es ist ziemlich blau in Thüringen. Blau ist die Farbe der AfD, 33%. Bündnis Sarah Wagenknecht, 11%. Wenn noch ein paar kleinere Parteien wie die SPD und die Grünen an der 5%-Hürde scheitern in Thüringen, dann besteht die theoretische Möglichkeit, dass die AfD den Ministerpräsidenten stellt. Und der heißt dann Björn Höcke. Können wir uns das vorstellen? Vielleicht, wenn uns diese Aufforderung von Paulus nicht motiviert, für die Verantwortlichen zu beten, vielleicht dann dieses Worst-Case-Szenario, dass der nächste Ministerpräsident in Thüringen Björn Höcke heißt. Gebet für die Stadt, Gebet für das Land und zum Schluss Gebet für die Welt. Letzten Sonntag hat die Sabine über Klagen gepredigt und sie hat den Überfall von Russland auf die Ukraine erwähnt, hat auch gesagt, dass inzwischen natürlich viele aufgegeben haben, diesen Krieg im Gebet vor Gott zu bringen, weil sie gedacht haben, es lohnt sich nicht, es tut sich nichts. Manche beten aber immer noch. Judith Kaiser hält ja die Gebetsfahne für die Ukraine noch hoch beim wöchentlichen Zoom-Gebet. Da hat es auch noch Platz für weitere von euch. In Winnenden zum Beispiel beten die Christen immer noch wöchentlich Open Air im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen für diesen Krieg, für die Ukraine, öffentlich in der Fußgängerzone. Und auch in Geildorf wird tatsächlich seit 2 Jahren für die Ukraine gebetet. Wir haben im ersten Sonntag nach Kriegsbeginn begonnen und dann an jedem Sonntag außerhalb der großen Ferien. Und ich freue mich wirklich, dass die Geschwister in Geildorf sich auch weiterhin treffen, auch nachdem Adelheid und ich nicht mehr dabei sind. Und wir haben ganz bewusst für die Ukraine gebetet, dass die Ukraine dieser Aggression Russland standhält, den Krieg gewinnt oder zumindest nicht verliert. Und wir haben uns auch einen Rahmen gegeben, ganz nach Paulus, dass wir jedes Mal, jeden Sonntag gedankt haben für gewisse Punkte, wo wir das Wirken Gottes in diesem Krieg empfinden. Dann gab es einen Impuls und dann gab es eine Fürbitterunde, auch ganz speziell und ganz konkret. Und für diese Dankrunde haben wir immer wieder überlegt, was ist denn jetzt gerade Positives passiert? Zum Beispiel, dass die Ukraine inzwischen 24 Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte versenkt hat und dass die Russen das westliche Schwarze Meer nicht mehr bedrohen können, dass die Getreideschiffe inzwischen relativ gefahrlos im westlichen Schwarzen Meer unterwegs sein können. Dankpunkte bewahren uns vor Resignation und vor dem Aufgeben. Dankpunkte zeigen, dass Gott in diesem Krieg drin ist. Vielleicht ein herausfordernder Gedanke. Aber Jesus hat keine Angst vor Kriegen. In seinem prophetischen Ausblick auf die Zeit, bevor er wiederkommt, sagt er, ihr werdet viel Unheil zu Ohren bekommen, Kriege und Kriegsberichte. Passt nur auf, dass ihr dadurch nicht aus der Bahn geworfen werdet. Das alles muss geschehen. Nach 2 Jahren Gebet für die Ukraine bin ich absolut davon überzeugt, Jesus wirkt auch in Kriegen, auch wenn sie länger dauern. Der Ukraine-Krieg dauert seit 2 Jahren oder seit 10 Jahren, je nach Zählung. Vielleicht dauert er noch Monate, Jahre, vielleicht auch nur noch 2 Wochen. Wir wissen es nicht. Aber wir können unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen Krieg im Gebet begleiten. Und wir werden feststellen, dass unsere Gebete einen Unterschied machen. Unsere Gebete machen einen Unterschied. Auch dazu gern mehr bei dem Workshop auf der Ostertagung. Aber klar ist, dass wenn wir dieser Aufforderung des Paulus nachkommen, über unseren persönlichen Bereich, über unseren Gemeindebereich hinaus zu beten, dann ist es gut, es unter der Leitung des Heiligen Geistes zu tun, im Hören auf Gott, gemeinschaftlich, dass wir nicht entmutigt werden und in der Geistesgegenwart. Und wir brauchen Ausdauer, wir brauchen einen langen Atem. Amen.